Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Heute im Port.
Sieht den Bayern die Lederhose aus, Lederhose aus, Lederhose aus.
Der sensationelle Sieg gegen die Bayern aus München im Rückblick. Dazu der neue Fanclub der Heidelberger Academics, Kollektiv Neckarkurve stellt sich vor und zum Abschluss Ausblick auf das extrem wichtige Auswärtsspiel am Freitag gegen den MBC in Weißenfels. Viel Spaß mit der neuen Episode. Let's go Heidelberg! Der Fan-Podcast der MLP Academics Heidelberg und der NBA. Alle Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht. Hi und herzlich willkommen zur neuen Episode von Let's Go Heidelberg. Ich bin's wie immer, euer Gastgeber der Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Zunächst kurz noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich sehr über jeden Hörer, gibt mir echt Power und Energie, noch mehr Content rauszuhauen rund um die Epic Academics. Das ist hier auch ein kostenloser Podcast, das wird es auch immer bleiben, für echte Fans, von echten Fans gemacht, nicht um Geld zu verdienen. Trotzdem will ich natürlich da was erreichen mit dem Podcast, will viele Leute erreichen und das geht eben am besten, wenn man in den Basketball-Podcast-Charts erscheint. Da werden aber eben nur die Hörer gemessen, die bei Apple und bei Spotify reinhören. Jetzt habe ich da mal mir die Zahlen angeschaut und gesehen, über die Hälfte von den Leuten hört sich das nicht über Apple und Spotify an. Deswegen bitte ich euch, steigt da auf Apple oder Spotify um, das ist auch kostenlos. Bei Apple muss man nur hingehen, bei Spotify muss man kurz eine kostenlose App runterladen. Es ist alles umsonst, gar kein Problem. Es wird auch weiter in den Linktrees natürlich bei mir verlinkt sein. Und ich will natürlich, das ist meine große Sorge, ich will aber keinen Hörer verlieren durch die Umstellung. Ich werde dann nämlich jetzt nach und nach den Podcast von den anderen Plattformen entfernen. Damit aber eben da keiner verloren geht, mache ich das nicht jetzt von jetzt auf sofort, sondern diese und nächste Episode, die gibt's noch überall, danach dann nur noch bei Apple und Spotify. Deswegen bitte sagt's allen Bescheid, die das hören. Es kommt nur noch jetzt dann bei Apple und Spotify ab der übernächsten Episode dann. Jetzt geht's aber los mit dem Rückblick auf das geile Spiel gegen die Bayern. Sensationeller, absolut geiler, historischer Sieg. So, dann geht's los. Ich habe heute einen echt coolen Gast hier aufgetan, da mein anderer Gast, der eigentlich eingeladen war, krankheitsbedingt absagen musste. Und echt cool, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Stefan, stell dich doch erstmal vor und schön, dass du da bist.
Ja, moin. Ich habe, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich habe richtig Bock. Ist natürlich, tut mir den Kollegen leid, gute Besserung an der Stelle. Aber umso besser nutze ich die Gelegenheit, mich und auch die offizielle Funktion, in der ich auch ein Stück weit da bin, vorzustellen. ich bin Stefan und ich bin Teil vom Kollektiv Neckarkurve. Wir sind der neue Fanclub. Wir sind nicht der Erste, sondern wir sind der Neue. Gemeinsam mit den Heidelberger Guards. Wir haben uns vor so 6 Wochen, 7 Wochen, haben uns erstmalig getroffen. Und ja, am Sonntag, vielleicht hört man es, war unser erster offizieller Auftritt. Das war saugeil, aber komme ich gleich nochmal dazu. Ja, ich bin 30 Jahre alt, komme eigentlich aus dem Raum Freiburg, bin zugezogen in den Raum Mannheim-Heidelberg.
Neu geschmeckt.
nutze die Gelegenheit sofort, um meine Verlobte zu grüßen, weil ohne die wären wir jetzt beide überhaupt nicht im Gespräch. Die hat mich nämlich zum Basketball gebracht. Die hat mich also an mein erstes Basketballspiel nach Heidelberg in den SNP-Dom mitgenommen. Also ganz liebe Grüße, meine Schöne.
Da schließe ich mich natürlich an die Grüße.
Dann kurz zu meinen sportlichen Eckdaten. Wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten. Ich bin seit ungefähr letztem Jahr September aktiv dabei. Ich bin eigentlich überhaupt gar kein Sportler, finde aber Live-Spiele catchen einfach ganz anders.
Oh ja.
Ganz anderes Level. Mein Beginn hier in der Region war quasi der Waldhof. Ich habe so eine kleine Waldhof-Vergangenheit. Noch vor Corona bin ich so ein Jahr lang mit Freunden immer wieder an die Heimspiele gegangen. Es war einfach purer Spirit, wenn du da im Stadion stehst. Aber es war schon, man hat schon schlecht gesehen, was da alles passiert. Dann habe ich meine Verlobte mit nach Heidelberg genommen und es ist einfach, Basketball ist ein anderes Level. Die Stimmung ist total geil. Man sieht, was passiert. Und es hat mich eigentlich relativ schnell gecatcht. Vor allem, also ich war mit meiner Freundin, meiner Verlobten und ihrem engsten Kreis dann dort regelmäßig. Und wenn man dann auch so nach und nach die Leute kennt und sich dann die Gruppen finden, dann zündet Basketball einfach ganz anders. Und ja, nach den ersten paar Spielen hatte ich dann auch so grob die Grundregeln drauf. Also gut, Zweier, Dreier kannte ich noch, Freiwürfe. Aber dann an dieser Stelle kurz Props an meinen Schwager, meine Verlobte, Boris und an Imi, die mir dann so in den ersten Spielen einfach gesagt haben, wie das alles funktioniert. Weil es dann schon ein bisschen viel Trubel, was dann am Anfang da passiert und dann die ganzen Reaktionen, da feiert man mit, ohne zu verstehen, was passiert ist. Immer wieder geile Stimmung gehabt, geile Momente gehabt und auch geile Fotos angesammelt. Also Nico Neithardt, der Fotograf, der ist einfach Hammer. Und auf einem Bild tauchte dann einer Kollege von uns, der Boris, auf mit einem Matti, also mit dem Matti, der Trommler. Und der Matti hatte so geil die zerrissene Trommel über dem Kopf und es war eigentlich so das erste Mal, wie mir der Matti aufgefallen ist. Kurz darauf ging es eigentlich relativ schnell. Also der Matti und der Boris haben sich gefunden. Der Matti hatte seine Gruppe um sich geschart. Der Boris hat uns um sich geschart. Und dann hatten wir am 26.03. unser erstes Treffen in Heidelberg und haben gesagt, Leute, wir haben richtig Bock, einen Fanclub zu gründen. Wir haben richtig Bock, den MLP Academics so richtig ordentlich Feuer zu geben, gute Stimmung zu verbreiten, die koordiniert, skalierend, die Scans loszuwirbeln. Und dann haben wir uns zu, ich glaube, 910 Leute haben wir uns lose zusammengetroffen. Von Sekunde 1 an hat es einfach gevibed. War ein geiler Abend, haben ein paar Biere getrunken und haben eigentlich sehr schnell aufgestellt, was wir für uns selbst für Regeln wollen. Also wir haben so einen Code of Conduct aufgestellt. Es geht einfach darum, dass wir gegen Rassismus sind, gegen Sexismus. Wir wollen niemanden beleidigen, wir wollen Spaß am Sport und da gehört einfach auch vieles dazu. Und das war für uns einfach Punkt 1. Und dann ging es eigentlich auch schon, wie wollen wir uns nennen, was haben wir für Ideen fürs Logo und was für Aufgaben können wir jetzt direkt zu Beginn verteilen. Das Geilste war eigentlich die Namensfindung. Wir hatten richtig viele gute Ideen und aus allem ist irgendwie zusammengewachsen das Kollektiv Neckarkurve. Es spielt so ein bisschen, wie man es vielleicht hört, auch an den Neckar an oder auf den Neckar an und die Kurve, in der wir stehen. Uns Kollektiv ist, ja, vielleicht kennst du ja ein oder andere das Karzer-Kollektiv, der Studenten-Karzer. In Heidelberg hat so eine eigene Historie, da kommt das auch ein Stück weit her. Das haben wir fusioniert und es passt einfach zu allem, was wir vermitteln wollen. Es ist einfach, es ist eine geile Energie entstanden. Aus der Energie ist dann auch gleich das Logo entstanden. Es ist schwierig, es zu beschreiben, deswegen lade ich jeden, der das hört, ein, uns auf Instagram zu folgen.
Ja, Link gibt es natürlich auch hier in der Beschreibung der Episode.
Perfekt. Kollektiv unterstrich Neckarkurve.
Kommt auch gleich als erster Eintrag, wenn man eingibt, unter Kollege.
Das ist so gut, seitdem du mir das gezeigt mir. Hast. Ich zeige also jedem, auch jetzt am Wochenende, immer wenn ich mit jemandem drüber gesprochen habe, war immer so, ey, kommt direkt nach Kollege. Also, es hat einfach nur geil. Es macht einfach nur Spaß. Es ist einfach ein unglaublich geiler Spirit. Die Leute sind alle cool. Wir ziehen alle an einer Welle. Es ist ein übelst konstruktives Zusammensein. Ein Freund aus der Gruppe oder ein Freund von einem aus der Gruppe hat dann auch das Logo designt und das war einfach, es passt wie Arsch auf Eimer. Auch wenn wir jetzt nicht festgefahren sind und uns jetzt nicht für die nächsten 40 Jahre auf selbe Logo versteifen wollen, aber so passt das einfach. Wir identifizieren uns damit. Es macht Spaß.
Ja, ist schon mal richtig geil und man merkt es einfach, Basketball verbindet, da ist egal, ob einer aus Freiburg oder von sonst wo kommt, Basketball bringt die Leute zusammen, egal wie alt, absolut, egal wie jung, das ist immer das, einfach das Geile beim Basketball und ihr habt euch ja gleich auch lautstark bemerkbar gemacht, wirklich zum rechten Zeitpunkt, ne, in der ganz großen Arena, natürlich auch nochmal was anderes als in unserem kleinen, aber feinen SNP-Dom und ja, zum rechten Zeitpunkt würde ich sagen, ne, beim Auswärtsspiel von Ludwigsburg, da hast du mir ja schon erzählt vom Kollektiv Neckarkurve und hast dann gesagt, ne, da geht es jetzt schon richtig los, hat die Luftballons verteilt, Megafon, das ist natürlich schon, ne, der Support war ja schon auch immer vorher ganz gut, ne, aber wenn doch so eine Gruppe da nochmal pusht und ne, dann ist das doch nochmal was anderes und das finde ich, das hat man auch gemerkt in der großen Arena. Wie hat es dir denn so gefallen, der SAP Arena? Ist ja schon nochmal eine andere Hausnummer als im SNP-Dom, ja, Schmuckkästchen.
Absolut. Also zuerst will ich sagen, SNP-Dom ist einfach cool, habe ich ja vorhin gesagt. Es macht ultra Laune, einfach auch so viel sehen zu können. Jetzt in der SAP-Arena, wir sind da rein und im ersten Moment kam ich mir vor, also das ist schon roh, ist schon eine andere Liga, ist schon doppelt so groß gefühlt. und dann hatte ich kurz die Sorge, boah, wie wirkt das, wenn da die Leute drin sind. Aber wie dann das Spiel angefangen hat, es war trotzdem geil. Es war eine geile Stimmung, auch wenn es jetzt nicht komplett voll war. Ich glaube 9.700 Leute, sowas, weiß nicht ganz genau.
Genau, ja, ne, so auf dem Oberrang in der Kurve war ein bisschen frei, aber sonst war es schon echt gut gefüllt.
Also es ist einfach die Stimmung, die da drin war, es war einfach voll, es fühlte sich voll an, es fühlte sich on fire an. Mich hat es komplett gecasht. Also
ja, ist schon ziemlich geil, ne? Also ein bisschen weiter weg ist man als im kleinen SAP-Dom, ne? Da sind dann nochmal diese Sitze und so eine kleine schwarze Bodenfläche ist nochmal dazwischen, aber für so ein Riesenstadion ist man unheimlich nah dran.
Wie war's für dich?
Ja, und einmal mehr wurde ja hier das Potenzial gezeigt, einmal mehr in ganz Rhein-Neckar, ne? Das ist ja nicht nur Heidelberg, das ist ja die ganze Umgebung, das ist ja hier schon immer eine riesen Basketball-Area eigentlich und da ist noch ein unheimliches Potenzial, denke ich, und selbst die Größe dieser Arena, ne, wenn wir die Klasse jetzt halten sollten, vielleicht irgendwann mal international spielen, dann werden wir vielleicht öfters mal sogar dort sein und die Arena da auch immer richtig gut füllen, denke ich.
Wir wissen jetzt, wie es geht, wir können auf jeden Fall die Stimme mitbringen.
Ja, du hast alles gegeben, bist da immer noch ein bisschen heiser. Ich hoffe, wir kommen da gut durch. Und einen riesen Videowürfel haben sie ja auch. Und was ganz witzig war, so ein Maskottchen ist jetzt auch am Start, ja, so eine Art Transformer, ein Roboter. Ja, für uns Ältere jetzt nicht ganz so wichtig, aber ich hatte jetzt erstmal meinen Sohn mit dabei. Dem hat das natürlich super gefallen. Und die ganzen jüngeren Zuschauer hat man gesehen, die fanden das ziemlich gut. Ne? Hat es ja auch gefallen. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, ob es jetzt nur für das Spiel ist, aber so wie ich es verstanden habe, denke ich, ist das jetzt das.
Also ich muss sagen, es gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich bin ein riesen Transformers-Fan, muss ich zugeben. Shame on me, aber stehe ich auch zu. Ich fand es richtig geil. Wir haben beim Rauslaufen, da war natürlich weiter skaliert und haben dann den Typen getroffen, der in dem Anzug drinsteckte. Props an dich, falls du es hörst. Also man hat nicht gesehen, dass du fast gestolpert wärst. Es sieht einfach professionell aus. Ich finde es cool. Warum denn nicht, wenn das Maskottchen wird, warum denn nicht? Wir haben schon ein geiles Foto. Hammer.
Ich habe auch mal eins gemacht. Also fände ich schon ziemlich cool, wenn es das wäre. Und nichts gegen Ludwigsburg, aber fände ich auch besser als diese Lurchi da, die wir haben. Ja, ich fand noch es war ja auch ein riesen natürlich organisatorischer Act da, das ganze Basketballzeug da hinzukarren, die DJ-Pools vom Boulevard Bou. Und ich fand aber ganz toll, man hat wirklich auf Details geachtet. Auch das, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, auch das Jersey von Shai Eli, das ist ja retired, wird nicht mehr vergeben, seine Nummer. Das hing auch oben da an diesem Ring, der um den Videowürfel geht. Das fand ich toll, dass man sich da bei aller Aufregung und bei allem, was da zu machen ist, die Zeit genommen hat, da so einen alten Helden, so eine Legende der Academics zu würdigen, fand ich also ein ganz schönes Detail auch.
Das ist geil, das ist mir ehrlicherweise nicht aufgefallen, aber das werde ich auf jeden Fall nachholen und mir nochmal angucken, weil das ist einfach auch cool, wenn man die Leute dann auch entsprechend so bedenkt. Das finde ich cool.
Ja, ich saß ja mit meinem Sohn auf dem Sitzplatz und mit meiner Frau neben dem Fanblock. Du warst natürlich da beschäftigt mittendrin, wo ich sonst auch bin, da anzupuschen. Und ihr habt euch ja auch einige schöne neue Gesänge einfallen lassen. Wie findest du, wie wurde das aufgenommen von den anderen Leuten? Haben doch die meisten mitgemacht, oder?
Du bist ja auch in der Gruppe drin. In der WhatsApp-Gruppe hatten wir mal so die Texte noch kurz reingeschickt und hatten dann im Vorfeld haben wir uns zu fünft oder so getroffen und haben einfach mal angefangen, die Dinger einzusingen. Der Ole, auch hier Props an dich an der Stelle. Er hat so ein paar Ideen reinfließen lassen. Und dann hatten wir einen geilen Abend. Wir haben ganz leicht die Kehlen benetzt und haben das eingesungen und hätten nicht gedacht, dass das so gut aufgenommen wird. Selbst, also wir haben einen Text, der ist etwas komplizierter gewesen, dachte ich zumindest. Ey, der kam super an. Es war geil. Die Stimmung war gut, die Texte sind mitgenommen worden. Wir hatten natürlich auch dieses Hey Jungs vom Neckar. Da hat Matti beim Akademischen Viertel schon mal kurz seine Gesangskünste zum Besten gegeben. Und dann haben wir auf die Flyer drauf gedruckt und das hat super funktioniert. Und die Leute, die um uns rumstanden und von der Gruppe noch nichts wussten, die haben uns dann plötzlich alle angeschaut. Weil wenn du da zu 10 oder 20 stehst und einfach dasselbe singst, das merken die Leute sofort. Haben sich umgedreht, ich habe mein Handy gezückt, die haben die Texte abfotografiert, sind noch in die Gruppen schnell rein und dann haben alle einfach mitgemacht. Hammer. Hammer.
Ja, mega, ne? Und das haben viel mehr noch mitgemacht, dass sie waren. Hat wirklich gut zu hören. Ich habe von der Seite auch ein bisschen gepusht, den einen oder anderen dann mitgenommen. Und das gibt einmal immer nochmal ein Extra, wenn da nochmal ein paar sind und in der Gruppe oder verteilt. Das nimmt einfach immer noch ein paar mit, die auch Bock haben, mitzumachen. Und wer nur klatschen will, der klatscht nur.
Hauptsache dabei, ne? Thema. Ich habe mir jetzt gut. Vorhin nochmal so ein bisschen das Spiel angeschaut, habe zwar nur die erste Hälfte geschafft, aber wie präsent es einfach von allen Seiten ist, es ist Hammer.
Und das muss man sagen, im großen SAP-Arena, da ist die Decke viel höher. Das wird also im SNP-Dom viel lauter sein.
Oh, da bin ich gespannt. Oh, da freue ich mich richtig. Oh.
Nicht, dass es jetzt leise war, aber da geht der Schall doch noch mal ein bisschen nach oben weg in der SAP-Arena. Ja, bald ist ja gegen Ulm das nächste Spiel. Aber jetzt haben wir schon ganz schön viel hier drumherum geredet. Jetzt wollen wir mal langsam zum Spiel reinkommen, bevor wir so richtig uns mal ein paar Einzelheiten angucken. Was ist denn dir jetzt hier als Fan im Getümmel? Was ist dir so aufgefallen? Was hat dich vielleicht überrascht da in dem Spiel? Also gab es ja einige Überraschungen.
So viel kann ich dazu gar nicht mehr sagen. Du hast richtig gesagt, ich war ja relativ beschäftigt, dann einfach auch dabei zu sein und mitzufiebern. Ich habe eigentlich jeden Moment so mitgefiebert, dass ich dann gar nicht so richtig ins Analysieren kam oder ins Aufmerksamsein. Aber was mir doch aufgefallen ist, dass diese Spannung ständig so hoch geblieben ist. Ich meine, wir gehen ja nachher nochmal auf die einzelnen Quarter ein, aber es war einfach spannend. Es war ein geiler Start. Das hat richtig nochmal Feuer reingehauen und es ist einfach on top geblieben. Die Heidelberger haben ein Mordstempo gemacht. Ich war überrascht, ich hatte mich ein bisschen über Bayern erkundigt und wie sie die Spiele davor gespielt haben, hier gegen, warte, ich hab's mir aufgeschrieben, Braunschweig oder Würzburg. Braunschweig da mit 30 Punkten Abstand, ich hatte irgendwie doch was anderes erwartet. Hammer. Es war einfach, ich war komplett von Anfang bis Ende on fire. Ja, was habe ich noch, was mir noch aufgefallen, ich habe mal nachgeschaut, das ist mir dann aber erst beim Nachlesen von den Nachberichterstattungen aufgefallen. Wir haben einfach 5-mal den Ball verloren. Also fast gar nicht. Das ist ja Hammer.
Unglaublich.
Wenn ich mich an der Ludwigsburg erinnere. Es war geil. Es war geil.
Ja, es war eine sehr reife, Hammer. Konzentrierte
das
Leistung.
Das muss ich allerdings sagen, ist im groben Überblick das, was einfach bei mir hängen geblieben ist, bevor ich mich dann nochmal intensiver mit den einzelnen Quartern auseinandergesetzt habe.
Ja, auch mir fiel es da schwer, auch so mitgefiebert, sonst kriege ich immer ganz viel mit, aber jetzt musste ich mir wirklich auch das Spiel nochmal im Real Life angucken und du hast ja gesagt, also unheimlich viel bewegt und das finde ich war vor allem in der Defense, ist total ins Auge gestochen, es war ein fantastischer Gameplan, also immer wenn der Ball von den Bayern Point Guards oder Shooting Guards gebracht wurde und in den Post ging zu den großen Männern, da kam sofort ein Double Team, das war also richtig stark und hat unheimlich Druck gemacht, also hat sich Coach Ingo Freier eine Scheibe aus der Swarming Defense abgeschnitten. Das ist die also ausschwärmende Defense von Coach Walters. Der hat die groß gemacht und das ist eben eine Defense, die man einsetzt, ja, wenn der Gegner ein bisschen größer und athletischer ist, was ja der Fall war, ne? Rally und Childs sind zwar super Big Men im Frontcourt bei uns, sie sind aber ein bisschen klein und da ist natürlich diese Swarming Defense, dass dann quasi der Verteidiger des Spielers, der Bayern, der den Ball bekommt, Druck macht und dann noch ein Help Defender kommt. Damit kamen die Bayern überhaupt nicht zurecht. Das hat die total aus dem Rhythmus gebracht und das war richtig gut zu sehen und das hat den Bayern ganz große Probleme bereitet und da kamen die total aus dem Rhythmus raus, weil dann haben sie den Ball hin und her geworfen und diese eigentliche Stärke der Bayern, diese Passstaffetten, die kamen nur ganz selten zustande. Das war also richtig krass, also Hut ab vom Coaching-Staff um Ingo Freier und aber auch um die Spieler, die das wirklich perfekt umgesetzt haben. Und sonst hat man eigentlich 1:1 verteidigt. Vor allem Lassisi war da sozusagen der Wellenbrecher, der sich da in diese gefürchtete Offense der Bayern, ja, die haben ja eigentlich mit Abstand die beste Offensive der Liga und die wurde da so aus dem Rhythmus genommen. Und das geht natürlich nur, weil Lassisi hat 1:1 stark verteidigt gegen Bolmaro und der kam gar nicht dazu, eigentlich diese gefürchteten Pässe, diese da Stück für Stück, 5-6 Stück Pässe und dann ist einer frei. Mhm. Ne, so ein paar Mal kam das auf, aber nur ganz selten. Und das war ganz zentral von Lassisi. Der hat jetzt nicht so viel gepunktet, aber der war extrem wichtig für dieses ja defensive Bollwerk, was wirklich die Bayern immer wieder zur Verzweiflung gebracht hat.
Ja, war schon gut.
Ja, und es fiel ihnen dann auch nicht viel ein, den Bayern. Also, ja, also Carson Edwards, der ist ja so ein bulliger Typ, der kam dann das eine oder andere Mal an Jaworski vorbei. Dann wurde es auch immer total gefährlich, sobald dann der eine Defender von uns geschlagen wurde. Dann musste die Help-Defense kommen und dann kamen die Bayern so in ihr übliches Spiel rein. 4-5 Pässe, zack, Ding rein. Das war aber eben ganz selten. Sonst wirklich unheimlich bissig, intensiv, konzentriert, verteidigt. Und die Bayern waren, das haben sie dann später auch zugegeben, Harris und der Coach. Sie waren dann ein bisschen überrascht von diesem Gameplan und von dieser Intensität. Dann haben sie in der zweiten Hälfte erst, wie sie merkten, ja, das wird nicht so leicht, wie wir dachten. Wir haben uns vielleicht auch ein Stück weit unterschätzt. Das ist vielleicht gar keine Arroganz von Bayern. Da gehen die natürlich als hoher Favorit rein, aber die haben das ein bisschen unterschätzt. Und wie sie dann reagiert haben in der zweiten Halbzeit, haben sie eigentlich überreagiert, weil dann kamen ja, haben sie teilweise mal die Ellenbogen ausgefahren, viele Fouls kassiert. Also hast du das gedacht, dass man wirklich ein Team, was in der Euroleague spielt, was so tief besetzt ist, dass man die eigentlich an Intensität und Härte total überbieten?
Also ich habe nicht damit gerechnet, wie es dann tatsächlich lief.
Eigentlich hätte ich gesagt, wir brauchen einen absoluten Supertag und Bayern einen ganz schlechten, aber bei uns war es eigentlich, es war nicht mal eigentlich ein Supertag, es war von der Einstellung her ein Supertag, von der Trefferquote aber gar nicht mal unbedingt. Ne? Also das war ja eigentlich meine Vorhersage, wir gewinnen nur, wenn wir alles treffen. Das war aber gar nicht der Fall. Offensiv haben wir eigentlich wirklich nur gut und konzentriert gespielt, aber defensiv war das eben so überragend, dass die Bayern überhaupt nicht dazu kamen, da ihr Spiel aufzuziehen. Die haben keine Abschlüsse am Korb bekommen, die haben unheimlich viele Dreier genommen und haben die nicht getroffen. Ne? Es waren ein paar offene Dreier dabei, hast du ja sicher auch gesehen, die eigentlich normalerweise die Bayern treffen. Ne? So fair muss man dann sein. Wir haben aber auch ein paar offene Würfe liegen lassen, weil sonst hätte man das Ding so unglaublich, es klingt vielleicht sogar höher geworden. Also absolut sensationell, die Leistung. Absolut.
Wobei ich dann auch einfach hier noch mal kurz anmerken darf, es hat sich für mich angefühlt, als hätten wir alles getroffen. Ich habe die Statistik vor mir, ich weiß, es ist nicht so, aber es hat sich so angefühlt. Oh.
Ja, weil es einfach so ein knappes Ding war und ich meine, jeder Treffer da gegen Bayern denkst du immer, hä, was, wie, getroffen, so ist es halt, ne, aber also offensiv haben wir eigentlich sogar schon bessere Spiele geliefert die Saison, ja, aber defensiv und die Einstellung eben, ja, und wirklich von Anfang bis Ende, keinen langen Run wirklich hergegeben, höchstens mal 5-6 Punkte, das ist ja im Basketball nichts, da gibt es eigentlich öfter mal 10 Punkte Runs, das wurde aber nicht abgegeben, also bockstark. Ja, die Starting Five der Academics, Jaworski, Lassisi, Carroll, Childs, Valley. Was sagst du dazu? Hat dich das überrascht oder hast du damit gerechnet?
Ich habe ja gesagt, ich bin erst seit September drin. So viele Gedanken hatte ich mir damit noch gar nicht gemacht. Aber ich muss sagen, dass mir Lassisi gefällt, Valleys gefällt mir. Die machen zusammen ein gutes Team. Und den Rest, ich habe das gar nicht. Ich gucke zu und das habe ich einfach, boah, geil, los geht's.
Ja, also es war jetzt zuletzt immer ein bisschen, ne? Vargas war mal drin, dann Lassisi. Dann auch mal Würzner war wieder drin, ne? Das ist so ein bisschen Matchup-abhängig und es war aber die goldrichtige Entscheidung, jetzt von Ingo Freier Lassisi da gegen Bolmaro zu stellen, hat das wirklich einfach fantastisch gemacht. Ja, bei Bayern muss man sagen, also Serge Ibaka war nicht dabei, Weiler Beb, der Nationalspieler, wurde geschont, das haben sie vielleicht ein bisschen jetzt bereut, Niklas Wimberg musste zur Halbzeit dann raus mit muskulären Schmerzen und sonst war das aber die A-Mannschaft der Bayern, ne? Das muss man sagen, das war jetzt nicht irgendeine B-Mannschaft oder so, das waren die absolut Besten, die sie haben. Ibaka hat zuletzt in der Bundesliga auch nicht gespielt und das ist wirklich sensationell, ne? Also es war jetzt nicht so, dass sie da eine B-Mannschaft auflaufen
ließen. Ich habe da nicht, muss ich zugeben, habe ich nicht nachgeschaut, kenne auch die Namen noch nicht alle so, aber dachte mir, okay, das spricht schon so ein bisschen dafür. Ich habe auch gelesen, Weltmeister dabei, beziehungsweise internationale Spieler. Und habe gedacht, okay, vielleicht haben sie nicht alle Topscorer rausgeholt, aber dann geil. Noch geiler.
Ja, den Weiler Pep hätten sie vielleicht noch bringen können, aber naja, hinterher ist man immer schlauer. dann ging es ja endlich los. Ne? Der Einlauf war auch echt stimmungsvoll. Da erst ist alles in Rot getaucht, dann ist alles blau. Dann kamen noch die Luftballons von euch raus. Also war richtig cool. Der Start.
Hat das
ordentlich dann
gewirkt? Hm? Das war so geil. Wir hatten viel zu viele. Nächstes Mal brauchen wir 10-mal so viele Luftballons. Entschuldigung.
Ja, mal schauen. Oder ja, mal so fahren oder so. Schauen wir mal, was das noch alles bringt. Ja, und dann ging es ja direkt los. Wir waren gleich super gut im Spiel. Ganz anders als gegen Ludwigsburg. Mhm. Da war es ja ein totaler Fehlstart. Ne? Erst hat ja Valley schön einen Dreier getroffen. Das ist ja ein Stilmittel, ne? Wenn es dir vielleicht aufgefallen ist. Die letzten Spiele immer eigentlich eine der ersten oder die erste Possession ist eigentlich Valley in Dreier, weil der Gegner oft nicht damit rechnet. Er hat nicht die allerbeste Quote, aber wenn er frei ist, gerade von der vom Zentrum von der Birne, sagen wir, trifft er die eigentlich ganz gut. Da hat er gleich mal 3 Punkte auf dem Parkett. Und das kommt dann gut an. Und dann war gleich natürlich die erste Situation, Bolmaro kam gleich, dieses Double-Team, was ich vorhin angesprochen habe, hat ein Turnover gehabt und dann hat ja eben Jaworski abgelegt auf Childs, der hat Layup gemacht zum 5-0, das war ja echt der perfekte Start und da wussten wir eigentlich, na, wer weiß, vielleicht geht heute was, oder hast du gedacht, das ist erstmal nur ein Strohfeuer?
Genau das war das, ich habe mir aufgeschrieben, also der Startassist von Lassisi und dann zu Whaley, der Dreier rein, Jaworski, das hat so reingefeuert, das war okay, jetzt, wir können alles machen. Und dann ist auch bei uns einfach allen, das ist richtig losgegangen. Also, ich war voll auf Sieg.
Ja, also da habe ich das erstmal so gesagt, ne, erstmal noch so ein bisschen sehr hoffnungsvoll, ne, also, wer weiß, vielleicht geht ja doch was. Und oh Mann, es ging was. Also, es ist ja wirklich absoluter Wahnsinn. 89, 82, der Endstand, unglaublich. Ja, aber die Bayern ließen sich nicht lumpen. Der Carson Edwards, der hat ja auch 72 Spiele in der NBA gemacht, aber über ein paar Jahre hinweg hat immer nur um die 10 Minuten gespielt da. Hier kriegt er mehr Einsatzzeit bei den Bayern. Der kam dann gut an Jaworski mal vorbei. Aber ja, es ging noch hin und her. Carroll hat gleich früh einen Dreier getroffen zum 10-7. Das war echt richtig gut. Hat einen Steal gemacht, eben wieder aus diesem Double-Team gegen Harris, der ja eigentlich richtig gut war. Und dann hat Lassisi ein Layup im Nachfassen gemacht. Und dann stand es 12-7. Und das war schon richtig gut. Das war die Fortsetzung des guten Starts. Und da hat man gesehen, das erste Mal auch, glaube ich, gemerkt bei den Bayern, oha, die müssen wir jetzt doch ernst nehmen, die Heidelberger. Ne?
Also das ist auch so ein Ding, das mir aufgefallen ist, die waren einfach komplett überrumpelt. Das Tempo von Heidelberg, ich will auch ein Stück weit sagen, die Fans, die sie angefeuert haben, haben einfach so Feuer reingehauen. Das hat Bayern erstmal nicht gecheckt. Die waren überrascht. Absolut.
Nicht überraschend. Das muss man sagen, eine Mannschaft, die ja einiges gewöhnt ist aus der Euroleague. Und die spielen ja immer vor vollen Hallen. In Hamburg war es auch in der Barclay Arena. Aber ja, oft gehen die Bayern dann halt in Führung und dann ist erstmal ein bisschen leiser. Ne? Und wenn du dann so schön reinkommst, ne, dann denke ich, kamen ja viele, das heißt immer so ein bisschen abwertig, Eventfans finde ich aber gar nicht. Ne? Jeder, der da ist, ist wichtig. Und ja, die sind dann gleich halt auch mit drin, ne, wenn es gut läuft. Und die machen dann auch Lärm und ja, aber die Bayern haben natürlich dagegen gehalten. Der Harris hat ja ein super Spiel gemacht. Der hat dann Layup gemacht zum 12-9. Der war natürlich auch einer der Gründe, warum Freier diese Strategie gewählt hat, immer Double Team gegen die Big Men zu machen. Hat den erstmal aber nicht gejuckt. Der hat da 7 Punkte gemacht. Stand es dann wieder erstmal nur 12-9. Dann fand ich sehr interessant, das Timeout dann von Heidelberg, da hat Ingo Freier das wirklich nochmal ganz klar gesagt, immer wenn der Ball in den Post geht, spielen wir Double Team, gehen wir auf Steal und ihr merkt ja, es funktioniert, weil es hatte 2-mal funktioniert und das ist ganz toll, finde ich, dann hast du ja auch nochmal angeschaut im Fernsehen, das nochmal so zu hören, genau, das kriegst du natürlich im Stadion nicht mit.
Ich habe dann diese Auszeit angeschaut, habe mir noch erste Auszeit Ingo auf den Zettel geschrieben, wie klar er dann die Ansage gemacht und wie dann einfach auch umgesetzt worden ist, muss ich sagen. Geil ist dann auch noch.
Ingo for President. Ja, er hat ja in den ersten Spielen, wo es nicht so lief oder auch wo nicht so gespielt wurde, wie er das wollte, da ist er auch mal ganz schön laut geworden und hat auch mal hier persönlich einen zur Sau gemacht. Ist dann auch richtig, aber er ist ein feiner Psychologe. Ich finde, in den letzten Spielen ist er immer ruhiger geworden. Ist ja eigentlich auch eher so ein ruhiger norddeutscher Typ. Und das gibt dem Team einfach auch Sicherheit, ne, wenn man so einen Gameplan sich überlegt und dann wirklich sieht, das hat jetzt schon ein paar Mal funktioniert, nur in den ersten paar Minuten. Das gibt dir halt so ein Selbstvertrauen als Team und das denke ich, das hat ein Stück weit dann auch das Team durchs Spiel getragen.
Ja, absolut.
Was dann auch interessant war, denn als dann so die Starter rausgingen, ne, Ende des ersten Quarters, da hatte ich noch ein bisschen Sorge, ne, weil natürlich Bayern ist eigentlich ein All-Star-Team in der BBL, die sind extrem tief besetzt. Und bei uns natürlich, wie bei jedem anderen Team, haben natürlich jetzt die Bankspieler nicht ganz die Klasse der Starter. Aber auch da muss man sagen, Hut ab vor der Bank der Heidelberger. Absolut fantastisch, haben das offen gehalten und deswegen ging es ja mit einer 17-14-Führung dann ins erste Quarter. Hast du eigentlich gedacht, dass unsere Bank, die ja oft Probleme hatten, sie haben auch schon tolle Spiele gemacht, hatten aber auch hier und da mal Probleme, dass sie ausgerechnet jetzt gegen diese All-Star-Bank der Bayern so mithalten können? Hast du
also,
das erwartet?
Ich habe das Feeling war da, ich habe es vorhin gesagt, wir waren am Anfang, ey, was geht, das alles steht auf Sieg, das könnte was werden. Und dann gehst du aus dem ersten Quarter raus, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich hätte Kessen da noch so in der letzten Sekunde diesen Dreier, ich hätte ihn ihm einfach gewünscht. Er hat gedacht, komm,
ja.
Oh, das wäre so 20-14, aber 17-14 ist absolut Premium. Und ganz ehrlich, ich habe es vorhin noch mal in der im Fernsehen nachgesehen oder beim Nachschauen noch mal vom Kommentator gehört, die Bayern halt in im ersten Viertel, ne, 35% Trefferquote. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, die Man.
Ja, jetzt nicht alle, aber teils auch ein bisschen zu lässig vielleicht, waren von der Taktik und von der Physis, von der Härte der Heidelberger überrascht und haben keinen einzigen Freiwurf bekommen. Auch überraschend, ne? Aber ja, dann im zweiten Quarter, das war ja so ein bisschen das Quarter der Bayern, das war das einzige Quarter, was sie für sich entschieden haben mit 30-25, deswegen ging es ja auch mit 42-44, also 2 Punkte Führung für Bayern in die zweite Halbzeit, da ging es ja dann nicht gut los im zweiten Quarter, Bonga hatte einen offenen Dreier bekommen, aber dann war es gleich wieder Bennett Hund, hellwach, hat einen Inbound abgefangen, Freiwürfe gezogen, das war schon der vierte Turnover, hat beide auch getroffen und wirklich dieses Warming-Defense, die unheimlich viel Bewegung erfordert, weil wenn du mit 2 Mann auf den im Post gehst und der spielt den Pass, dann müssen natürlich alle wieder weiter rotieren, also erfordert unheimlich viel Athletik, Fitness und aber auch das Verständnis, wo muss ich denn jetzt hinrennen, weil in der Swarming Defense, die wir ja gespielt haben, bist du immer nur am Rennen eigentlich und da haben die Bayern gedacht, na, vielleicht werden die so ein bisschen müde, die Heidelberger, aber das ist nie passiert, absolut verrückt, oder?
Ich habe mir aufgeschrieben, die Münchner sind ein bisschen in der Realität angekommen und die Heidelberger, klar, haben das Tempo gehalten, aber klar, es gibt immer wieder Auf und Abs.
Ja, man muss sagen, dann im zweiten Quarter ist das Spiel so ein bisschen gekippt, aber es kam eben nie zu einem längeren Run der Bayern. Ne, da haben sie mal mit 26-23 geführt, da hat Carroll gleich einen Stepback-Dreier ins Gesicht des Gegenspielers ausgepackt. Sehr beeindruckend, Wahnsinn finde ich, wie hoch der springt beim Jumpshot, habe ich fast noch nie gesehen. Der braucht eigentlich gar keinen Play kreieren für Jeff Carroll, der kann im Prinzip über jeden drüber schießen, absolut irre. Dann war eine Szene, die fand ich ein bisschen schade, schon im Stadion, da wurde Jaworski eigentlich klar gefoult bei einem Dreier, auch der Fernsehreporter sagte, war eigentlich ein klares Foul, kein Pfiff, na gut, kann mal passieren, siehst du das gravierend oder wie würdest du die Leistung der Schiedsrichter an dem Tag bewerten?
Du hast mir geschrieben, was könntest du dazu sagen und ich muss ehrlich sagen, es ist schon ärgerlich. Aber nachdem der Sieg so klar, also nachdem wir den Sieg so heimgebracht haben, okay, passiert. Na, auch der Schiedsrichter ist ein Mensch. Ich hätte das Foul gegeben, aber ich bin da nicht so, wir haben gewonnen.
Ja, die Szene, gut, es sind alles nur Menschen, die Szene. Ich frage mich schon, warum sieht man das nicht? Aber man muss sagen, insgesamt haben die einen guten Job gemacht, die Referees. Sie haben aber auch nicht für uns gepfiffen, weil wir hatten ja natürlich deutlich mehr Freiwürfe bekommen als Bayern. Aber es hat auch niemand von Bayern eigentlich sich da beschwert. Auch hinterher nicht. Bei der Pressekonferenz wird ja ganz gerne mal gemacht. Vor allem, wenn das also so unterschiedlich ist. Also Bayern hat ja wirklich viel weniger Freiwürfe bekommen, haben sich aber nicht beschwert. Also muss man sagen, die Szene war jetzt nicht so gut von den Schiedsrichtern, aber was soll es, sind eben auch nur Menschen.
Gut, und ich meine Heidelberg, 14 Fouls in der ersten Hälfte, ne? Das ist auch nicht ohne.
Ja, das war aber eben durch die körperliche Art und ich finde auch immer mal zur rechten Zeit, wenn dann mal die seltene Situation war, dass die Bayern einen Fastbreak laufen wollten, wurde dazwischen gehauen, das finde ich dann durchaus richtig, besser als da die offenen Würfe abgeben, machst du lieber mal einen Foul und es ist ja auch keiner in Foul Trouble wirklich gekommen. Ja, dann ging es im dritten Quarter, ging es eigentlich erstmal gar nicht so gut los. Da hat der Harris, der hat ja fast alles getroffen an dem Tag, schön Fadeaway gemacht, trotz Double Team in der Situation. Ne? Da hat er das toll gemacht. 52-48, aber gleich waren wir wieder da. Ausgleich 54-56. Und dann ja zum Ende des dritten Quarters, da konnten wir uns ja also richtig absetzen. Das war ja richtig krass. Da haben wir ja also am Ende des dritten Quarters einen 15-4-Run hingelegt, einen 7-0-Run. Und plötzlich stand es 63-56. Und dann wurde aus dem Traum ja doch ein Stück greifbare Realität. Wie hast du das erlebt?
Hype. Absoluter Hype. Also ich meine, wir haben die Ergebnisse von den ersten zwei Quartern haben wir gesehen. Es war jetzt, es war schön, es war spannend, aber dass wir uns so absetzen dann, Hype. Und dann war offen für alles. Also dann war einfach nur noch Feuer. Wir waren, die Stimmung war geil. Wir haben noch mal einen draufgelegt. Wir sind noch mal lauter geworden. Wir haben noch mal mehr Support laut werden lassen. Also allerdings ist dann auch alles nur noch in mir Tunnel, Spiel, Ball, Korb. Wirklich viel dann überlegt habe ich auch nicht mehr, sondern nur noch mitgefiebert. Aber geil.
Ja, und es war dann wirklich auffällig, also schon in der ersten Halbzeit haben wir 5 von 17 Dreier getroffen, das sind also viele, die wir auch genommen haben, nicht so gut getroffen haben. Zum Ende hin wurde das dann eigentlich immer weniger und die Bayern, die gar nicht so viele Dreier nehmen, die haben dann immer mehr geworfen, haben die aber nicht getroffen. Und haben da unheimlich viel liegen lassen. Das war also wirklich auch nochmal Effekt von diesem starken Druck, den Heidelberg da wirklich entwickelt hat. Und ja, da hat man es wirklich gemerkt bei den Bayern. Die waren so ein bisschen ratlos und hatten sogar eigentlich noch eine mega Highlight-Szene. Da hat ja dann nämlich Andy Obst einen Alley-Oop-Pass auf Booker gespielt zum 56-56. Der hat ja halb da den Korb abgerissen. Hast du das gesehen, wie da die Shotglock gewackelt hat?
Ich bin noch nicht so oft dabei. Ich weiß, dass die Körbe das halten, aber es sah aus, als ob das Ding gleich einfach.
Aber auch die krasseste Aktion des Spiels, Hammer. Die schenken wir den Bayern. Wir haben ja dafür den Sieg geholt. Aber das Krasse ist, das war der letzte Punkt. Also ist ja eigentlich sowas, muss ja eigentlich einer Mannschaft einen mega Schub geben. Ja, so eine Aktion, das setzt eigentlich nochmal Kraft frei. Und da dachte ich, jetzt hauen die da alles raus und nichts war's. Stattdessen hat Heidelberg da den Run hingelegt. Und dann war wirklich Spannung ohne Ende einfach angesagt, weil dann war irgendwie klar, okay, es ist was möglich. Es ist was möglich gegen diese Bayern.
Hammer.
Absoluter Wahnsinn. Ja, und dann wurde es ja nochmal richtig eng. Ne? Da kamen die Bayern richtig nochmal zurück. Da haben sie dann, das war die einzig gute Phase, die sie wirklich hatten. Da hat Bonga Jaworski geblockt. Sieht man auch nicht oft, ne? Der mit seinen schönen Handles kommt da durch. Da kam aber die Help-Defense von Bonga und der schlägt das Ding da weg wie ein Volleyball. Also sieht man auch nicht alle Tage. Ne, und dann war wirklich nochmal eine ganz kritische Phase, da hat 71-72 sind die Bayern nochmal in Führung gegangen mit einem Punkt, 72-71, waren Edwards Tip-In, war ein bisschen glücklich, ja, aber was soll's. Und das war so die einzige Phase, wo die Bayern wirklich nochmal ja, aufkamen, aber das war auch eigentlich kein Teamplay, das war kein herausgespielten Punkt, das war eigentlich nur die individuelle Klasse der Bayern, weil sie in ihr Teamplay überhaupt nicht reinkamen und das war wirklich sensationell und da habe ich dann trotz diesem Rückstand eigentlich gedacht, das war eigentlich alles nur so ein bisschen Glück oder Einzelaktionen, das Teamplay der Bayern war wirklich im gesamten Spiel nicht vorhanden, also das war wirklich verrückt.
Also ich habe so ein bisschen gemerkt, dass es nicht ganz vibet, aber ich konnte das jetzt nicht richtig zuordnen, habe nur gedacht, ey, egal, macht weiter so Bayern.
Ja, und dann kam natürlich unser Mr. Crunch Time, Jaworski. Also der Typ ist so geil, also ist eigentlich jetzt schon eine Legende, fast ein Heidelberg nach 7-8 Spielen, oder?
Unglaublich, unglaublich. Ich habe jetzt, was habe ich letztens gelesen? Innerhalb der 7 Spiele ist er genau, Topscorer in der WBL. Also ist ein kleiner Vergleichswert, aber Hammer, Dude. Hammer, du.
Ja, und vor allem absolut. In der Crunch-Time, wenn es eng wird, ne, da haben andere die Hosen voll und die Hände zittern. Mhm. Und er hat es immer schon gesagt, das macht mir am meisten Spaß, da lasse ich die Dinger fliegen, jetzt auch egal. Und das hat er da auch gemacht. Er hatte ja erst nur 4 Punkte in der ersten Halbzeit und er hat ja dann in den letzten 3 Minuten noch 9 Punkte gemacht. Und also fantastische Leistung von ihm in der Crunch-Time.
Abartig. Also, es war absoluter Hammer. Ich habe es mir aufgeschrieben. Jaworski wirft einen Dreier. Carroll genau. Macht einen Stepback-Dreier, macht einen Schritt zurück, wirft und der Kommentator, ey, ist so geil. Genau das Feeling von allen abgefangen, wie er noch schreit, yay, in your face. Und dann kommt Jaworski und macht einfach nochmal einfach krönenden Abschluss. Es war.
Ja, absolut wild. Also, da Jaworski zog zum Korb 74-72 dann, da hat man ein bisschen Glück, da hat Childs den Gegenspieler ein bisschen weggedrückt, etwas unerlaubt, da hat man ein bisschen Glück. Und dann hat ja der super gute Harris einen Offensivfoul angehängt bekommen von Jaworski. Es war berechtigt, aber der fällt natürlich da auch schön hin, verkauft das gut. Ne? Muss man natürlich auch mal ein bisschen machen, ein bisschen Schauspieler noch. Und dann war wirklich der Kipppunkt dann Jaworski, der hatte bis dahin 0 von 6 Dreiern. Ja, das muss man sich wirklich mal vergegenwärtigen. Er hat 0 von 6 Dreiern. Er hat nicht schlecht gespielt, aber hat nichts getroffen von Downtown. Und dann nimmt er dann den 7. auch noch und haut den rein, 77-72. Das war wirklich nochmal eine Schlüsselsituation. Dann wurde es nochmal ganz aufregend. Da ist dann Whaley gestürzt in die Bande rein. Man hat ihn eine Weile auch nicht gesehen. Das war nochmal ein ganz schöner Aufreger. Aber den Ballgewinn, den haben wir gehabt. Das war wirklich wichtig. Das war also wirklich ein richtig starkes Spiel von Whaley, oder?
Absolut, absolut. Kommen wir nachher nochmal zu den Top-Gamern.
Genau, ne? Und dann kam natürlich der Dagger, würde ich sagen, das war der Messerstich ins Herz der Bayern, der von dir angesprochene Stepback-Dreier mit Foul von Carroll, da stand es dann 80-72 und da war ich dann relativ sicher und da muss man sagen, Jaworski hat das ein bisschen gefinisht dann, hat noch einige Freiwürfe dann gezogen, aber Carroll hat uns eigentlich dahin gebracht zu der Führung, der war auch viel effektiver, 4 von 8 Dreiern hat er getroffen. Ja, und dann mussten die Bayern eigentlich schon fast anfangen zu faulen und dann war es relativ klar, dass wir das Ding gewinnen, haben dann den einen oder anderen noch liegen lassen, sonst hätte es tatsächlich noch höher ausgehen können, den einen oder anderen Freiwurf liegen lassen, Obst hat dann sogar nochmal von der Mittellinie einen wilden Dreier genommen auf 87-80, aber dann war es klar, der Drops war gelutscht, 89-82, absolut geil, wie hast du dich da gefühlt?
Unbeschreiblich, also das war einfach Höhenflug. Mit den Leuten, mit dem Team so zu feiern. Ich habe schon zu viele Wörter dafür gefunden, mehr finde ich nicht.
Ja, und dann ging es ja noch weiter nach dem Spiel. Ne? Da kamen ja Würzner und andere noch hier direkt zu euch. Ne? Habt da schön gefilmt auch. Solltet ihr demnächst mal hochladen, auch vielleicht eure Videos. Oder unsere Videos. Werden, ich drehe ja auch bei, bin zwar kein Gründungsmitglied, aber bin ja auch beigetreten.
Also wir werden uns sukzessive so ein bisschen an die Social-Media-Präsenz ranwagen. Aber ganz klar, also wie dann auch die Spieler zu uns hochgekommen sind, den Support, den die gespürt haben, den Dank, den sie uns entgegengebracht haben, auch Ingo bzw. auch Würzner, es war einfach geil. Nachher hervorragende Aufnahmen entstanden. Das werden wir mit der Welt teilen müssen. Es wird nicht die letzte Aufnahme gewesen sein. Aber wie dann der Würzner da die Geländer hochläuft und mit uns feiert und skaliert.
Ja, aber es waren ja auch andere da, auch Jaworski war sich nicht zu schade da und das zeigt so ein bisschen den Team-Spirit, ne? Weil oft wird ja geschimpft, hier Basketball, Bundesliga, Amis, Legionäre, die sind nach einem halben Jahr wieder weg und der ist hier ein paar Wochen da und man hat das Gefühl, der war schon immer da eigentlich.
Also genau so ist es. Also jeder einzelne Spieler fühlt sich an, als würde ich ihn schon seit September letzten Jahres sehen.
Klar, natürlich jetzt mit 5 Siegen aus 7 Spielen, da macht es dann natürlich auch Spaß, aber der eine oder andere sagt sich, komm, da gehe ich jetzt nicht zu den Fans, ist mir zu doof und da sind alle dabei und freuen sich und das ist ja auch nicht gestellt, das kannst du so gar nicht sich so verstellen, ne? Das ist schon echt.
Niemals. Und ich, also mittlerweile, es kommen alle, es kommen nicht immer alle am selben Tag, es ist immer wieder unterschiedliche Auffassungssache, aber ich habe meinen schönen Schal, den hat mir meine Verlobte besorgt, beziehungsweise haben wir uns gleichzeitig besorgt. Und innerhalb der letzten 4 Spiele habe ich Unterschriften von alle bis auf 1 oder 2 gekriegt. Also sie kommen alle, sie sind alle on fire.
Ja, super geil. Und so ist halt einfach auch beim Basketball. Das ist jetzt nicht wie beim Fußball, wo die dann einfach schnell verschwinden, teilweise mal in die Kabinen. Die nehmen sich dann durchaus mal die Zeit auch. Nicht immer, wie du sagst, ne? Aber immer öfter.
Ja.
Ja, dann sind wir das Spiel gut durchgegangen. Jetzt würde mich mal interessieren, wer war für dich Man of the Match?
Ah, das ist, also wenn man sich die Statistiken anschaut, ist es ganz klar, dass Jaworski und Carroll einfach mit den meisten Punkten gemacht haben.
Sind aber zwei Männer, das ist ja klar.
Ich weiß und ich sag das nur, weil ich will länger ausholen. Natürlich ist es eine komplette Teamleistung. Mein Herz, einfach wegen dem, was ich auch im Vorfeld über seine persönliche Geschichte gelesen habe und dass es natürlich ein alter Verein ist von ihm, lag bei Zipser. Auch wenn der Punkte technisch klar, nicht Jaworski war, nicht Carroll. Whaley und Zipser waren meine Favorites. Einfach Whaley, wie er gestartet hat. Zipser einfach, weil er ist. Aber, und jetzt nochmal abschließend, ich habe alle Beteiligten genannt, Whaley war für mich einfach der, der für mich den Sonntag eingeläutet hat, der mir die meiste Stimmung reingefeuert hat. Deswegen würde Whaley auf meiner Man of the Match Heidelberger Seite stehen.
Ja, sehr schön. Du hast es ja auch wirklich gut gesagt. Es ist fast ein bisschen unfair, da heute jemanden rauszuheben. Es haben alle fantastisch gespielt. Auch ein Childs hat stark gekämpft. 10 Punkte, 5 Rebounds. Zuletzt hat er natürlich mehr da angehäuft. 3 von 6 Freiwürfen auch nur, völlig egal. Er hat gut gespielt, er hat gut verteidigt. Er war vor allem wichtig, weil er wirklich fast jede Possession von Heidelberg mit einem Screen eingeläutet hat. Er wurde dann nicht immer so sehr gesucht wie zuletzt, sondern der Ball wurde dann weiter bewegt. Das ist ja aber auch völlig richtig gegen die Bayern. Das war also wirklich unheimlich wichtig von ihm. Auch ein Würzner, 6 Punkte, hat am Ende wichtige Freiwürfe getroffen, hat Nerven bewiesen. Lassisi hatten wir schon angesprochen, Zipsen, Kessenhund, Vargas, Zipser, Kessenhund und Vargas, alle hatten ihre guten Szenen, der eine hat einen Steal geholt, der andere hat einen Foul angenommen, Zipser war extrem wichtig, hat alles gegeben, hat einen schönen Dreier getroffen, ja, also defensiv ist er eh über jeden Zweifel erhaben, offensiv läuft es leider noch nicht so nach ihm, aber er hat ja eine schwere Krankheitsgeschichte, du hast ja gesagt, und also jeden kann man da wirklich, von jedem Spieler hat man da ein Bild im Kopf, was sie für tolle Szenen haben. Für mich ist es dann doch an dem Abend Jeffrey Carroll gewesen, der wirklich da, also am Ende dann hat er nicht mehr so viel gescored, aber er hat unheimlich uns im Spiel gehalten. 21 Punkte, 4 Assists, 3 Steals auch. Er war dann oft der, der bei diesen Double Teams den Steal geholt hat. Er hat effizient gespielt, 4 von 8 Dreiern. Er hat 5 von 9 aus dem Feld getroffen. Hat 7 von 9 Freiwürfen getroffen, das war auch extrem wichtig. Hat ein Plus-Minus von +7, ist der zweitbeste Wert. Also wirklich, er hat für mich noch ein bisschen herausgeragt, aber auch ein Zipser und wie sie alle heißen, haben wirklich absolut, ja, herausragend gespielt und einfach ein fantastisches Spiel.
Jeder eingesetzte Spieler hat gepunktet.
Ja, das hat man auch nicht. Also, wir hatten es immer eigentlich so, ja, der hier Jaworski, Childs, die sind eigentlich immer so mit die Zuverlässigen, auch Valley, ja, und dann hatten wir immer mal ist Vargas heiß, mal ist Würzner heiß, mal ist Lassisi gut, mal ist Hund gut, aber nie alle. Und das war jetzt wirklich, finde ich, fast das erste Mal in der Saison, einfach diese mannschaftliche Geschlossenheit und das war wirklich stark.
Gut.
Ja, dann kommt die Lobplatte, können wir bei Bayern nicht ganz so dolle auflegen, aber wer war für dich, wer war gut bei Bayern?
Ich hatte kaum Augen für die Bayern. Ich muss sagen, ich hatte mir von Bonga und Bolmaro, weil ich im Vorberichterstattung einfach viel über sie gelesen hatte, irgendwie mehr verwartet. Aber wenn man sich die Punkte anschaut, dann klar, Harris war auch präsent. Ja, den habe ich mehrfach gesehen. Er hat mehrfach gepunktet, 19 Punkte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hatte eigentlich nur die Augen auf den Heidelbergern.
Ja, zu Recht ja auch. Und bei Bayern waren viele nicht gut, nicht in bester Form. Ja, selber schuld. Also sie haben eigentlich keine Ausrede. Sie sind aus der Euroleague raus. Sie haben die gesamte Woche gehabt zur Vorbereitung gegen Heidelberg. Sie konnten uns ausführlich studieren. Sie haben keine Verletzten großartig. Da haben wir mehr Verletzte. Kitschab fehlt schon lange aus. Und ja, Kesselot und Coleman natürlich sowieso schon lange. Also haben sie keine Ausrede. Harris ragte heraus. Der war ein Mismatch. Und deswegen hat ja Ingo Freier, den könnte man auch als Man of the Match nennen übrigens, hat ja diesen genialen Gameplan sich ausgedacht. Nicht zuletzt gegen Harris und Booker, die eigentlich ja gegen unsere tapferen Childs und Rally da klar im Vorteil sind. Größer, stärker. Und mit einem mega Skillset, die wurden aber rausgenommen. Harris, der hat es noch gut gemacht. Carson Edwards, finde ich, der hat da auch als einziger immer wieder die Heidelberger Defense mal aufgebrochen, weil er an Jaworski vorbeikam. Und dann kam es eben hier und da mal zu so Passstaffetten. Aber auch er hat nur 1 von 5 Dreiern getroffen, 3 Turnover, hat ein Plus-Minus von -2. Also auch er konnte da den Stempel nicht so aufdrücken. Bolmaro war auch nur durchschnittlich, würde ich sagen. 11 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals. Er war aber, finde ich, einer der wenigen von Bayern, der den Kampf da so ein bisschen angenommen hat. Hin und da wieder auch mal ein bisschen härter, schmutziger gespielt hat. Und er war auch der Einzige, der ein Plus-Minus von +7 hat. Also in seinen Minuten haben die Bayern 7 Punkte mehr gemacht. Aber ja, das hat dann eben auch nicht ausgereicht, um das Ruder herumzuziehen. Und auch, ja, der Weltmeister Andi Obst hatte lange, war er kalt. Am Ende hat er noch zwei wilde Dreier getroffen, aber es war dann zu spät. Vor allem eben Booker, der war wirklich, wurde total aus der Fassung gebracht. Der kam überhaupt nicht zurecht mit den Double Teams. Der Heidelberger hat auch 5 Fouls gehabt, nur 5 Punkte, 6 Rebounds, 2 von 8 aus dem Feld, richtig schlecht. Also das war wirklich Hut ab vor den Big Men, aber eben auch vor dem Gameplan, den Ingo Freier sich da zurechtgelegt hat. Schauen wir uns auch nochmal so die Statistiken an am Ende des Spiels. Was ist dir da so aufgefallen? 2er, 3er, Rebounds, was sticht dir da ins Auge?
Also, ich hatte es ganz am Anfang schon mal gesagt, was einfach auch immer wieder geil ist zu sehen, sind die Turnovers. Also die absolut wenigen Ballverluste. Es hat einfach ein schönes Spiel dadurch. Ich meine, die Dreier, 8 von 28, 29%, da kann einfach mehr sein. Das sollte einfach mehr sein. Aber ich meine, dafür ist es ein Spiel. Dafür müssen auch die Bayern einfach verhindern, dass man Dreier wirft.
Ja, und vor allem war es ja eben auch auffällig, dass Heidelberg hat zwar 8 von 28 Dreier nicht gut getroffen von 29%. Das sind aber 4 Dreier weniger, als Heidelberg normalerweise nimmt. Ja, da sieht man, es ging also mehr zum Korb als sonst eigentlich. Da war die Bayern-Defense nicht so sattelfest, wie man dachte. Und die Bayern eben, die haben ja 9 von 32 Dreier genommen für nur 28%, sogar weniger. Und das sind also 5, 6 Dreier mehr, als die sonst nehmen. Das ist, finde ich, da sieht man ganz genau, denen ist halt nichts mehr eingefallen in der Offense. Da haben die halt nur noch Dreier geworfen. Sie haben auch ein paar offene liegen lassen. Ne? Das ist schon auch Teil der Wahrheit, das müssen wir schon zugestehen. Aber daran kann man das eigentlich festmachen, denn viel ist einfach nichts eingefallen gegen die Heidelberger Defense.
Absolut. Absolut. Man merkt auch, dass an den Fouls zum Beispiel, 26 zu 23 von den Heidelbergern, die Heidelberger haben halt auch einfach mit richtig viel Energie gegengehalten. Und das...
Ja, und aber eben hart, aber fair gespielt. Und den Bayern ist es nicht gelungen, so hart, aber fair zu spielen. Die haben dann hier und da ein bisschen schmutzig gespielt, Fouls gepfiffen bekommen. Und das waren dann einfach zu viele Fouls. Und das hat sich ja auch in den Freiwürfen dann niedergeschlagen. Das war ja absolut irre. Da hat ja Heidelberg 37 Freiwürfe bekommen, nur 26 getroffen für 70%. Das ist zwar okay, aber haben wir sogar höher getroffen und die Bayern haben nur 20 Freiwürfe bekommen, also 17 Freiwürfe weniger und das war sozusagen letzten Endes da eigentlich spielentscheidend sogar.
Absolut.
Ja gut, so 7, 8 von den Freiwürfen, die haben sie ganz am Schluss genommen, um die Uhr zu stoppen, die kann man noch abziehen, aber dann sind es ja immer noch 10 mehr und ja, wirklich absolut fantastisch, die Steals, du hast es auch angebrochen, nur 5 Turnover von Heidelberg, das sind 9 weniger als der Schnitt, 14 ist der Schnitt, und das ist schon gut, da sind wir auf Platz 9, das ist eine der wenigen Statistiken, in denen Heidelberg oben steht, Bayern war sogar auch unter ihrem Schnitt, also das war gar nicht das Entscheidende, das war wirklich, ja, die Effizienz, und da ist Bayern eigentlich das effizienteste Team, absolut verrückt. Ja, dann kommen wir noch kurz zu meinen Keys of the Game. Da hatte ich Punkt 1 in der letzten Folge genannt. Wir müssen befreit aufspielen, wir haben nichts zu verlieren. Würde ich mal sagen, da können wir einen Haken dran machen, oder?
Absolut, absolut.
Dann hatte ich gesagt, die Freiwürfe müssen wir ziehen. Das war natürlich sensationell und die Turnover auch. Das haben wir schon besprochen. Und dann war mein 4. Key, dass eben Wally und Carroll, die zuletzt in der Offense ein bisschen geschwächelt haben, da können wir auch einen Haken dran machen. Das hast du ja schon erläutert. Wally für dich sogar Mann des Spiels, Carroll für mich Mann des Spiels. Also können wir auch einen Haken dran machen.
Haken dran. Und schön, dass wir drüber gesprochen haben.
Und dann hatte ich meinen letzten Key, der hat sich zwar dann auch bewahrheitet, aber ein bisschen anders, als ich gedacht hatte, weil ich hatte gedacht, wir sollten ganz viele Dreier ballern, weil das unsere einzige Chance ist, eigentlich diese effizienten Bayern auszukontern. Jetzt kam es aber genau andersrum, dass die Bayern eben so viele genommen haben und nichts getroffen haben. Das war wirklich sensationell. Und da war es wirklich schön zu sehen, dass mal unser bestes offensives Play beginnt eigentlich immer eben mit Jaworski, hat den Ball in der Hand, dann setzt Childs ein Screen und dann wird angegriffen oder eben es wird dann eben, die Bayern mussten switchen, der Ball wurde sehr schön bewegt und die Abwehr auch bewegt und dann wurden wirklich, je länger das Spiel ging, umso besser die Lücken gefunden von Jaworski vor allem, aber auch von anderen Spielern, dann wurde der Korb wirklich richtig gut angegriffen von Academics und das war wirklich der Schlüssel zum Erfolg in der Offense, nicht die Dreier, wie ich es vorher gesagt hatte, sondern wirklich der Zug zum Korb und die vielen, vielen Fouls, die gezogen wurden, also das war absolut fantastisch. Ja, dann sind wir jetzt hier am Ende schon hier unserer Analyse. Was heißt am Ende? Jetzt haben wir ganz schön lange gequatscht. 54 Minuten ist jetzt schon hier die Episode. Und ich finde, du hast das ganz toll gemacht. Du hast auch hier deine Leidenschaft rübergebracht. Und jetzt will ich aber noch kurz fragen, am Freitag ist ja schon das nächste Spiel gegen den MBC. Was erwartest du denn da für ein Spiel?
Boah, also Sieg, absolut. Aber ich hoffe dass natürlich, dass die Heidelberger die Energie mitnehmen. Dass wir auch entsprechend die Punkte mitholen. Aber alles mehr, das wäre jetzt einfach zu viel gesagt. Ich lasse auf mich zukommen. Wir supporten immer. Wir freuen uns einfach drauf und wir freuen uns natürlich auf den Sieg.
Ja, ein Sieg ist Pflicht, ne? Weil man muss natürlich sagen, jetzt so toll der Sieg ist und so spektakulär und ich finde es auch einer, also der größte oder einer der größten, wenn nicht der größte Sieg der Academics überhaupt. Wir brauchten den Sieg, ne? Du hast ja sicher absolut mitbekommen, die Merlins aus Crailsheim haben gewonnen, die Rostocker haben auch gewonnen, Tübingen hat verloren.
Haben vorher geschrieben.
Deswegen, es ist richtig knapp im Abstiegskampf, deswegen können wir den Sieg richtig gut gebrauchen. Aber auch gegen absolut den MBC und am letzten Spieltag gegen Tübingen, die Siege müssten wir eigentlich holen, weil ich hatte ursprünglich, wie viele anderen Experten, gedacht, dass 8-9 Siege zum Klassenerhalt reichen, meistens sind es 10. Aber jetzt haben die Teams im Keller natürlich alle gepunktet, außer Tübingen. Und da könnte es sein, dass man doch 10 Siege braucht. Da wäre es gut, gegen MBC den 9. zu holen und dann spätestens am letzten Spieltag gegen Tübingen dann den 10. Und dann müsste es aber wirklich reichen für einen Klassenerhalt. Oder was sagst du?
Absolut. Das holen wir. Wir unterstützen, wir supporten, wir bleiben in der Klasse und wir gehen nächstes Jahr einfach noch ein paar Stufen höher, ne?
Das machen wir. Ja, Stefan, dann absolut echt danke. Du hast das super gemacht heute. Und ja, was willst du uns noch ein paar Abschlussworte mit auf den Weg geben?
Ja, tatsächlich. Also einfach vielen Dank, dass du mich mitgenommen hast. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es hat richtig Laune gemacht.
Ja, mir auch.
Es macht richtig Laune, mit den Heidelbergern zu feiern. Es gibt, und das möchte ich einfach jetzt hier am Ende noch mal kurz sagen, es gibt natürlich nicht nur die Academics, es gibt ja auch noch die Basecats. Die haben am Samstag leider den Einstieg ins Halbfinale verpasst gegen Bochum. Das tut natürlich denen weh, das tut uns weh. Unser Support gilt aber auch euch, Basecats, falls ihr das hört. Wir supporten auch euch. Wir werden nächstes Jahr oder in der nächsten Saison werden wir auch einfach bei euch mitfeiern. Allerdings muss ich klar sagen, wir sind nicht die Einzigen, die euch feiern. Ihr habt es geschafft, am Samstag 500, 600 Leute in diese Halle reinzukriegen. Das ist ganz allein euer Verdienst. Der Support gilt auch einfach euch. Deswegen gab es vom Kollektiv jetzt auch am Sonntag nochmal abschließend für euch eine richtige Ladung Lärm und wir sehen uns in der nächsten Saison und das wollte ich einfach nochmal loswerden, denn es USC ist USC.
Das hast du super gesagt. Dann danke ich dir, Stefan, dass du da warst. Hier geht's jetzt noch weiter mit einer kurzen Analyse. Wer ist der MBC? Wie spielen sie? Und vor allem, wie können wir sie schlagen? Das gibt's nach einer kurzen Pause. Habt's gemerkt, der Stefan und ich stehen ja wie alle Academic-Fans da draußen wahrscheinlich immer noch ganz schön unter dem Einfluss dieses sensationellen, ja historischen Sieges gegen die Bayern aus München. Deswegen heute nur in aller Kürze das Wichtigste über eben den nächsten Gegner, der MBC aus Weißenfels. Auch ein echt wichtiges Spiel im Abstiegskampf. Es gilt jetzt auch wirklich nicht abzuheben. Muss da ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken, aber das ist ein ganz anderes Spiel. Das wird von Anfang bis Ende ein richtig harter Fight und da wird es also ein ganz anderes Spiel sein als gegen die Bayern. Und es wird eben extrem wichtig, weil wenn wir das Spiel gewinnen, haben wir uns schon fast gerettet. Dann haben wir noch das Heimspiel gegen Tübingen, noch ein paar Spiele zwischendrin. Vielleicht holen wir da auch noch einen Sieg. Das wäre nämlich der ersten Fuß hätten wir dann drin im Klassenerhalt der BWL und Tübingen. Oder ein anderes Spiel wäre dann der zweite Sieg. Der MBC hat die erste Saisonhälfte gar nicht schlecht gestanden, dann ging es steil bergab. Sie kommen jetzt auch mit 5 Niederlagen im Gepäck in Folge, kommen sie also in dieses Spiel rein. Sehr unterschiedliche Spiele gegen Alba haben sie zum Beispiel lange geführt, die starken Berliner, gegen Oldenburg nur mit 7 verloren und haben sie auch mal eine Klatsche gegen Ulm, 106-79 drin oder auch gegen andere Top-Teams haben sie durchaus mal hoch verloren jetzt auch. Der letzte Sieg waren 98-93 gegen die Merlins aus Crailsheim. Davor haben sie aber auch gegen Tübingen verloren, dann gegen Rostock gewonnen. Also ihr merkt, da läuft nicht alles rund. Dann haben sie davor auch wieder 4 Niederlagen am Stück gehabt. Und dann war nämlich das Hinspiel in Heidelberg. Das haben sie aber 111-90 gewonnen, haben vom Start weg dominiert. Stove hat da 21 Punkte gemacht. Der ist eh der Topscorer. Der hat da 41 Punkte in dem Spiel gegen Chemnitz gemacht. Aber auch Bräunig hat 18 Punkte gemacht im Hinspiel. Das also sind wir mit dem Center nicht zurechtgekommen. Der ist eigentlich sonst nicht so stark. Ja, wie spielen sie die MBC? Syntanix ist ja so der Name. Sie sind ein Team, ja, was mit einer ähnlich hohen Pace spielt wie die Academics. Also ein hohes Tempo, Platz 8 in der Liga. Die Academics liegen ja da auf Platz 5. Sie sind in der Offense etwas besser als in der Defense. Da liegen sie auf Platz 13. In der Defense sind sie die zweitschlechtesten, liegen da also noch ein Stück hinter uns. Vor allem sind wir ja, die Academics, stark verbessert in den letzten Spielen. Ja, diese hohe Pace erklärt sich daraus, dass sie viele Sprungwürfe nehmen. Sie greifen nicht so oft den Korb an, kriegen daher auch nicht so viele Freiwürfe. Sie ziehen die wenigsten Freiwürfe der Liga. Das sollte also ein Ansatzpunkt für uns sein, mehr Freiwürfe zu bekommen. Sie nehmen wirklich viele Dreier, 29 Stück, fast so viele wie Heidelberg, treffen die ähnlich schlecht, stehen da beide Teams am Tabellenende. Rebounding ist nicht unbedingt eine Stärke, da stehen sie auf Platz 16 bei den Rebounds insgesamt, Heidelberg ist da 8. Allerdings ist es so, bei den Offensiv-Rebounds, da sind sie 14. Das ist ja eine Stärke der Academics. Da sollten wir ansetzen, da möglichst viele Offensiv-Rebounds zu holen. Da hat sich der MBC teilweise etwas schwer getan, obwohl sie insgesamt ja auf Platz 16 stehen bei den Defensiv-Rebounds. Da holen sie also nicht viele, stehen sie einen Platz hinter Heidelberg. Allerdings bei der Percentage sieht es dann schon ein bisschen besser aus. Da holen sie also mit dem 10. Platz sind sie da bei den Prozentzahlen, also etwas besser als die reinen Rebound-Zahlen. Ja, also es ist ein Team, ja, was ein bisschen so seine Identität sucht, was allerdings der Fall ist, was ja etwas überraschend ist, weil sie sehr erfahren sind. Also sie haben durch die Bank sehr erfahrene Spieler. Das merkt man auch daran, dass sie wenige Turnover spielen. Auf dem 5. besten Platz sind sie da in Sachen Turnover. Heidelberg ist ja da auch gut auf Platz 7. Ja, aber das überrascht doch ein bisschen, dass also so ein erfahrenes Team wirklich mit vielen älteren und Bundesliga-erprobten Spielern da so in die Bredouille gekommen ist jetzt im Verlauf der Saison. Der erfahrenste Spieler, bekannteste Spieler mit 36, viele Jahre in der Bundesliga, ist John Bryant, der Amerikaner, ja, ein bisschen übergewichtig wirkt er immer, aber trotzdem beweglich. Er kommt von der Bank, macht 8 Punkte, er ist ein cleverer Spieler, aber ein ziemlich schlechter Defender, auch kein guter Athlet, aber er ist eben so der bekannteste. Ja, der Starting Center ist Martin Bräunig, er ist ein ziemlich guter Scorer, er hat ja im Hinspiel, wie gesagt, 18 Punkte gemacht, er macht 12 im Schnitt. Er ist kein ganz guter Ballhändler, aber für den Center ist es okay. Aber vor allem in der Defense ist er angreifbar. Er ist im schlechtesten Viertel der Defender. Sein individuelles Defensive Rating ist also noch deutlich schlechter als das vom Team. Gut ist er allerdings im Rebounding. Er ist also ja ein leicht überdurchschnittlicher BBL-Spieler. Ja, dann der Playmaker bei ihnen ist Charles Callison mit 26, auch ein erfahrener Mann, Point Guard, er macht 12 Punkte, das ist gut. Er ist ein sehr guter Ballhändler, 3,8 Assists zu 1,6 Turnovern, aber auch er ist in der Defense ziemlich angreifbar. Er ist da im unteren Viertel auch, würde ich sagen, und auch kein guter Rebounder. Er ist ein durchschnittlicher Spieler in der BBL mit klaren Stärken in der Offense. Ihn gilt es anzugreifen, neben Bräunig, also Callison, ein schlechter Defender. Dann, ja, sie haben noch Jonathan Dunn, das ist ein guter Shooter. Der ist allerdings, hat jetzt seit März nicht mehr gespielt, wird also wahrscheinlich nicht mit dabei sein. Bester Spieler, meiner Meinung nach, und auch Topscorer, ist eben der Jonathan Stove. Der ist auch 28, Amerikaner, 16,2 Punkte, ist damit ganz vorne mit dabei, wie ja auch unser Justin Jaworski, der ja in Punkten die Liga anführt. Er ist allerdings nicht so ein guter Ballhändler, 1,8 Assists, 2,5 Turnover belegen das. Und er ist auch ein richtig schlechter Defender, also insgesamt ein durchschnittlicher Spieler, aber halt ein richtig guter Offensivspieler, nämlich zu seinen 16,2 Punkten hat er auch ein True Shooting von 59,5 55%. Er trifft die Zweier gut mit 55,9%. Die Dreier auch okay mit 37%, ganz ordentlich. Und beim Ballhandling, ja, die Assist Percentage 10,2, Turnover aber 13,7. Ja, also er hat ganz viel den Ball, er hat eine hohe Usage Rate. Auf ihn müssen wir uns konzentrieren in der Defense. Er ist da ganz klar der, das alles initiiert, der Stove. Dann auf dem Flügel haben sie auch einen guten Mann, vielleicht ihr zweitbester Spieler, der Norweger, 30 Jahre alt, Chris Ebundo. Der macht also mit 10 Punkten, klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber er ist ziemlich effizient. Er ist auch ein überdurchschnittlicher Verteidiger und er ist also auch ein überdurchschnittlicher Spieler bei eben den weißen Felsern. Und ja, er kriegt da also auch schon seine Touches, ist also da recht aktiv in der Offense. Ihn gilt es also auch im Auge zu behalten. Ja, dann etwas enttäuschend, finde ich, spielt bisher Stefan Jelks, eigentlich auch ein guter Mann, erfahren, 27 Jahre alt, Forward, macht aber nur 7 Punkte, kommt nicht so zum Zug. Und auch er ist in der Defense angreifbar. Also es gibt ganz klare Schwachpunkte eben bei eben den Centenics beim MBC, die wir wirklich angreifen können. Dann ist noch Kostja Muschidi ein interessanter Guard. Der Deutsche kommt von der Bank. Und ja, dann die Roleplayer, die schenken wir uns jetzt mal heute. Also, ihr habt es gemerkt hier in der Vorschau, ja, das ist ein Team, es hat ja deswegen auch große Probleme, die Balance zu finden, weil sie eben in ihrem Roster doch einige Spieler haben, eben mit Bräunig, Callison und auch Stove, die defensiv durchaus angreifbar sind, braucht man dann eben gute Defender dazu. Und in der Offense sind sie eigentlich ziemlich gut besetzt, da müssten sie eigentlich besser sein. In der Defense stehen sie zu Recht so weit hinten. Wie können wir also den MBC aus Weißenfels schlagen und da den Sieg entführen? Punkt 1, erster Key, die Physis, die Konzentration, den Fokus und das Selbstvertrauen aus dem Bayern-Spiel mitnehmen und damit die Weißenfelser in Bedrängnis bringen. Punkt 2, die Freiwürfe, Weißenfels zu MBC bekommt die wenigsten Freiwürfe in der Liga. Wir bekommen zuletzt unheimlich viele, 37 gegen die Bayern. So viele werden es diesmal wahrscheinlich nicht sein. Das sollte man aber für uns entscheiden. Und da haben wir ja gesehen, das ist ein wichtiger Swing-Faktor. Punkt 3, Offensiv-Rebounds. Da können wir die Boards crashen, können die leichten Schwachstellen beim Defensiv-Rebound beim MBC ausnutzen. Das birgt natürlich immer ein bisschen die Gefahr, dass man dann im Gegenzug ein bisschen blank dasteht, wenn der Offensiv-Rebound nicht gelingt. Aber da der MBC nicht so stark ist in der Offense, denke ich, kann man das riskieren. Punkt 4. Es ist wichtig, dass der heute das Spiel dann etwas ruhiger anzugehen. Vielleicht ein bisschen weniger Dreier nehmen als sonst, denn am Korb ist Weißenfels, der MBC, verletzbar. Da geben sie 62,8% ab. Das ist ein sehr hoher Wert. Den Korb angreifen, das bringt dann eben auch Freiwürfe, wie wir gesehen haben. Sich nicht nur auf den Dreier verlassen, denn das macht der MBC häufig. Wenn wir dann eben die Offensivrebounds, die Freiwürfe holen und hochprozentig abschließen, könnte das wirklich für den Sieg reichen. Letzter Key, das haben wir im letzten Spiel auch schon gesagt, hat super gut geklappt. Jede Aktion, wie es Ingo Freier gesagt hat im Timeout, beginnen mit einem Jaworski und Childs Pick and Roll, früh schon den Screen setzen. Man muss gar nicht unbedingt dann Jaworski oder Childs punkten. Man bringt damit dann die Defense in Unruhe. Es gibt Lücken, die Spieler können zum Korb cutten, Spieler können sich freilaufen, man kann den Ball bewegen, man kann Mismatches finden. Und da gibt es ja auf der Seite vom MBC einige Schwachstellen. Sie haben ein paar nicht so gute Defender. Und wenn man die dann wirklich in Bewegung hat, ein Mismatch hat, dann kann man sie angreifen und dann sind sie auch verwundbar. Das sind also meine Keys to the Game. Punkt 1, Physis. Punkt 2, Freiwürfe. Punkt 3, Offensiv-Rebounds. Punkt 4, ruhiger spielen, weniger Dreier, mehr den Korb angreifen. Punkt 5, Jaworski, Childs, Pick and Roll, ausnutzen, frühe Screens setzen, Gegner in Bewegung bringen. Dann hoffe ich, dass wir da den Sieg holen können in Weißenfels. Wir hören uns wieder am nächsten Mittwoch, hoffentlich dann mit einem Sieg und hoffentlich denkt ihr dran, dass er umsteigt auf Spotify oder eben auf Apple Podcasts. Die nächste Folge, die gibt's aber auch natürlich noch überall. Sagt's bitte allen Bescheid, dass wir hier keinen verlieren, der gerne mithört, der sich dann wundert, was ist jetzt los? Let's go Heidelberg, gar nicht mehr da. Das wäre echt schade. Also, es hat echt Spaß gemacht, war eine tolle Woche. Macht's gut, ich bin raus. Let's go Heidelberg, der Fan-Podcast, der MLP, Academics Heidelberg und der NBA. Alle Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.